gegen die Mobilmachung. Es war immer noch Frühling. Im Juni begann die Propaganda des Premierministers Rallis. In allen großen Zeitungen und auf vielen Plakaten wurde zur Mobilmachung des griechischen Volkes aufgerufen, um an der Ostfront zu kämpfen. Diese Sache verdrängte alle wirtschaftlichen Probleme. Wir stoppten die wirtschaftlichen Forderungen und sagten: Leute, jetzt kämpfen wir darum, dass es keine Mobilmachung gibt, weil das den Tod der griechischen Jugend bedeuten würde. Und wenn die Jugend von Griechenland stirbt, ist es so, als würden wir Griechenland umbringen, weil die Jugend die Zukunft von Griechenland ist. Wir begannen sofort mit den Mobilisierungen, nachdem wir erkannt hatten, dass Rallis intensive Propaganda betrieb. So erreichte das Ganze im Juli seinen Höhepunkt. Im Juli hielten wir mit der EAM einige aufklärende Versammlungen auf großen Plätzen ab. Und wir entschieden, dass eine offene politische Versammlung aller Widerstandsorganisationen für das ganze griechische Volk stattfinden sollte. Es gab noch die PAN, noch eine Organisation von Psaros. Es waren zwar nur wenige, sie waren aus seinem Dorf Rumeli. In der Bank waren auch einige von ihnen. Dann gab es noch den EDES und den EAM ELAS. Dann kam langsam auch noch eine gewisse nationale Aktion zum Vorschein, in der auch Royalisten waren. Weil sie in Erscheinung treten wollten, zeigten sie sich auch auf den allgemeinen Versammlungen und den Wirtschaftsversammlungen. So entwickelte sich also langsam der Widerstand des griechischen Volkes. Und es wurde der 22. Juli als Tag der Demonstration gegen die Mobilmachung des Volkes von Athen und Piräus gesetzt. Sie war gut organisiert. Wir hatten Vorversammlungen abgehalten, Reserveversammlungen angesetzt, im Falle, dass wir uns schnell auflösen müssten. Wir sagten: Wenn sie uns hier zerschlagen und wir es nicht schaffen, zum anderen Ziel zu kommen, treffen wir uns dort und dort, damit sie uns nicht ganz zerschlagen können. Der Endtreffpunkt war der Syntagmaplatz. Von dort wollten wir über die Panepimiou-Straße zum Omonia-Platz gehen. Unsere Gruppe ging los. Wir hatten uns in der Bank getroffen und verließen dann unsere Arbeitsplätze. Die Bank musste nicht zumachen, da nicht alle mitgingen, weil es in der Bank auch eine Abteilung Deutscher gab. Es waren ungefähr 40, die in der Bank arbeiteten. Sie trugen deutsche Uniformen und zählten das Geld, das sie in der Bank stahlen. Die Deutschen selbst. Sie druckten das Geld und luden es in ihre Autos an der Hintertür und verteilten es an das griechische Volk. Sie erhöhten auf diese Weise die Inflation und nahmen den Griechen ihren Lohn. Sie nahmen alles weg, die ganze Produktion, in Form von Papier, das sie am nächsten Tag wegwerfen konnten. So waren wir also dazu gezwungen, ein paar Leute dazulassen, da die Abteilung der Deutschen aufrecht erhielten. Zähler, Kassierer und so weiter, um nicht in direkte Konfrontation mit den Deutschen zu geraten. Wir übrigen gingen alle los. Ich erinnere mich, dass wir uns auf den Kladmonos-Platz versammelten, zur Aristidou-Straße hin. Eine Abteilung traf sich auf der Athinerstraße, eine andere Richtung Ermo. Das nächste Ziel sollte der Syntagmaplatz sein. Die Versammlung wurde ein voller Erfolg. Auf dem Syntagmaplatz strömten von allen Seiten über 100.000 Menschen zusammen. Wie Strahlen, die von verschiedenen Seiten auf den Syntagmaplatz zusammenliefen. Es waren Organisationen aller Stadtteile. Auf dem Syntagma konnten wir uns nicht lange halten, nicht länger als 20 bis 30 Minuten, weniger als eine halbe Stunde lang. Die Streitmächte waren irgendwo in der Nähe und schossen von oben herunter, mit scharfem Geschütz. Die Menschen bekamen es mit der Angst zu tun und zerstreuten sich. Das Problem war nun, wie wir nun zum Omoniaplatz kommen sollten. Die Kompagnons von der Vorhut schienen ganze Arbeit geleistet zu haben, denn wir gelangten nicht nur über die Panepimus-Tri-Straße zum Omoniaplatz, wie wir es anfangs vorgehabt hatten, da diese Straße sehr offen war und wir leichter angegriffen werden konnten. Wir erreichten den Omoniaplatz netzartig. Die Studenten gingen die Akademiasstraße entlang, die Bankangestellten die Stadiostraße. Ich erinnere mich, dass die östlichen Bezirke und andere aus Ämtern und Ministerien über eine andere Straße gingen und die Leute aus Piräus kamen von unten die Piräusstraße herauf, über die Vatisstraße, und wir trafen alle auf dem Omoniaplatz zusammen. Der ganze Omoniaplatz war voller Menschen. Wir schätzten die Menge damals auf über 300.000 Menschen. Die Deutschen hatten sowohl im Erdgeschoss als auch auf der Terrasse des Bankio Maschinengewehre platziert. Das Bankio ist ein bekanntes Restaurant am Omoniaplatz. Und schossen da von der Ionosstraße aus mitten in die Menge. Meine Kollegen von der Bank und ich befanden uns zu dem Zeitpunkt auf der Athinasstraße, dort wo die Piräusstraße beginnt. Wir liefen die Stadiostraße hinunter und gingen über die Lykurgostraße, es waren viele Leute da. Wir bogen links von dort in die Athinasstraße ein und befanden uns am Anfang vom Omoniaplatz. Als wir dort ankamen, hatten die Reden schon begonnen. Früher waren am Omoniaplatz nur ein paar kleine Läden, die Blumen verkauften, und an fünf Stellen standen Säulen, auf die man leicht gelangen konnte. So hatten sich also zwei Leute auf die Säulen gestellt und hielten ihre Reden zur Piräus und zur Stadiostraße hin. Und einer stand auf der anderen Straße zur Ionosstraße hin. Die Menschen waren still und hörten konzentriert zu. Die Versammlung zeigte große Wirkung. Über eine halbe Stunde lang standen die Menschen da. Aber nach einer halben Stunde begann ein Trommelfeuer vom Bankikon aus in die Menge und dann auch von anderen Seiten aus. Die Menschen wurden blockiert. Sie konnten nur unter großen Schwierigkeiten entkommen, weil die Gefahr bestand, in der Panik zertrampelt zu werden. Nachher erfuhren wir von 7 Toten und 300 Verletzten. Es war der größte Kampf zwischen Besatzungsmacht und Volk. Und es wurde zum ersten Mal scharf geschossen. Das Merkwürdige ist, dass durch diese blutige Demonstration der Macht die Kampfmoral der Athener nicht eingedämmt wurde. Im Gegenteil, sie wurde sogar noch stärker. Viele Leute wurden zwar gezwungen, direkt in die Berge zu fliehen und sich dort zu verstecken, aber das schmälerte nicht den Kampfgeist. Es gab mittlerweile organisierte Kanäle, über die die Leute in den Bergen versorgt wurden, von Athen und von Piräus aus. Viele starke Leute gingen in die Berge, aber auch wir anderen, die wir blieben, verloren auf keinen Fall den Mut. Im Gegenteil. Ich erinnere mich an jenen Tag, als ein Panzer ein Mädchen überfuhr. Dieses Mädchen war, bevor der Panzer es überfuhr, an ihm hochgeklettert und hatte mit einer Flasche, die es irgendwo gefunden hatte, dem Deutschen damit auf den Kopf und auf seinen Helm geschlagen. So einen Mut gab es. Das passierte in der Nähe der Bank von Griechenland. Der Mut der Menschen wurde immer größer und die Arbeit in der Organisation stieg sprunghaft an. Ich erinnere mich sehr gut daran, dass eine Massenmobilmachung vom EAM in der Bank hervorragend lief, wenn nicht sogar gefährlich. Warum gefährlich? Weil so viele Leute in die EAM wollten, dass es mir schon merkwürdig vorkam. Vielleicht waren auch Leute dabei, die nachher eine negative Haltung in der EAM einnehmen oder spionieren würden. Da ich eine verantwortungsvolle Position in der EAM innehatte, war ich gegen die offene Rekrutierung. Ich war der Meinung, eine Rekrutierung sei notwendig, aber nur streng kontrolliert. Unsere Position war diffizil und das Material, mit dem wir es zu tun hatten, sehr empfindlich. Außerdem hatte die Milizia nur 200 Angestellte eingestellt in der zentralen Filiale. Die Milizia war die Geheimpolizei von Italien. Danach kamen Personen, die von der Gestapo eingestellt wurden, sowohl in Piräus als auch in der Hauptzentrale, die gefährliche Leute waren, sofern sie eingestellt waren. Einige kämpften mit uns, die wir uns versichern konnten, aber der Argwohn gegen sie blieb. Es leben noch einige von ihnen, die zumindest hinsichtlich ihrer nationalen Einstellung zuverlässig sind. Sie waren keine Kollaborateure der Deutschen. Aber wir waren vorsichtig und rekrutierten sie nicht, weil die Italiener und die Deutschen sie eingestellt hatten. Insgesamt konnten wir einen unglaublichen Anstieg im Widerstand verzeichnen. Die Anzahl unserer Mitarbeiter verdoppelte sich fast. Ich geriet in Konfrontation mit der Organisation. Sie bezeichneten mich als engstirnig und warfen mir vor, dass ich nicht das Erstarken des Widerstandes im Auge hätte. Aber meine Bedenken hinsichtlich der offenen Rekrutierung bezogen sich nur auf den Bereich der Bank von Griechenland und vielleicht noch andere Banken. Ich akzeptiere Ihre Argumente, wenn sie sich auf offene Bereiche bezogen. Aber für die Bank von Griechenland hatte ich das Argument, dass dort Menschen angestellt sind, die nach dem Besitzerprinzip funktionieren. Es arbeitet nun mal der konservativere Teil der Bevölkerung in den Banken. Durch die guten Verdienstmöglichkeiten wurden eher Menschen angezogen, die machten, was ihnen der Chef sagt. Fallschirmspringer nannten wir sie. Diese Menschen waren abhängig. Wenn man von einem Zentrum abhängig ist, dann tut man das, was das Zentrum einem sagt. Nicht das, was die Organisation einem sagt. Dort lag die Schwierigkeit. Jedenfalls konnte ich meine Mitstreiter in der Organisation nicht überzeugen und ich bekam sogar eine Sanktion. Sie setzten jemand anderen auf meinen Posten und ich hatte nachher eingeschränktere Einflussmöglichkeiten in der Reserve ELAS. Eine Zeit lang wurde ich in die östlichen Stadtviertel versetzt und war nur für Gewerkschaftsaktionen zuständig.